Sie hören Kontrafunk aktuell. Der großflächige Stromausfall im Südwesten Berlins soll uns auch im nächsten Gespräch unserer heutigen Sendung beschäftigen, allerdings nicht vordergründig politisch, sondern eher technisch. Wir haben dazu Wilhelm Stock eingeladen. Der Diplom-Ingenieur hat früher für den Energiekonzern RWE gearbeitet. Herzlich willkommen, Herr Stock.
Gerne.
Herr Stock, als Sie die Nachrichten gehört haben von den Ereignissen in Berlin, ist Ihnen da als Ingenieur sofort irgendein Gedanke gekommen, den einem Durchschnittsbürger wie mir gar nicht kommt, über mögliche Konsequenzen, über mögliche Kollateralschäden eines solchen Desasters, das weit darüber hinausgeht, ob ich kein Licht mehr habe oder meine Waschmaschine nicht mehr funktioniert?
Ja, durchaus. Also wenn man schon die Anschläge sieht, die bei Tesla passiert sind oder die anderen Anschläge auf Leitungsinfrastrukturen, Kabelinfrastrukturen, kann man schon abschätzen, dass solche Reparaturen nicht so schnell erledigt sind, dass man dann sagt, wir setzen mal eine Klemme dazwischen, wie beim Rasenmäherkabel, und dann läuft's. Das ist natürlich dann in Berlin bedingt durch die jahrzehntelange Weiterentwicklung der Infrastruktur dann besonders anspruchsvoll.
Was alle beschäftigt, ist ja die Frage, warum dauert die Reparatur so lange? Ist das nur eine Ausrede, eine Ausflucht, um Zeit zu gewinnen? Oder ist das ein ernsthaftes technisches Problem, das tatsächlich nicht schneller zu bewältigen ist?
Also ich sage mal, das ist ein wirklich großes technisches Problem. Und da muss man einfach mal die Ausgangslage betrachten. Wir haben hier so eine Kombination aus Ölkabeln aus der Mitte der 70er Jahre, die irgendwo auf moderne VPE-Kabel übergehen, die wir dann seit Anfang der 90er Jahre einsetzen, die dann auch weiter in die Stadt gehen zur Energieverteilung. Und wie das bei einem Kabel so ist, in der Regel gibt es in der Mitte einen Kupferleiter und da gibt es dann verschiedene Materialien drumherum. Eins, was einem ganz klar einfällt, ist immer das Thema Isolation. Wir haben da 110.000 Volt, aber je höher die Spannung ist, desto mehr werden auch die Anforderungen an Feldsteuerung, so nennt man das, gestellt. So, und bei einem Ölkabel, wie der Name schon sagt, da haben wir ein Spezialöl als Isolator drin. Das wird in der Regel immer unter Druck gehalten, wird auch entsprechend der Druck immer überwacht, um Undichtigkeiten direkt zu erkennen. Und beim VPE-Kabel haben wir da vernetztes Polyethylen, ein Kunststoff. Wie wir das heute kennen, Kabel ist Kunststoff, läuft wunderbar. Das sind so die Kerne, über die wir reden, diese 5 Kabel, die da zerstört worden sind. Und wir haben natürlich noch einige Mittelspannungskabel dabei, diverse Steuerleitungen, was das Ganze auch nicht vereinfacht. Jetzt hat es gebrannt in der Mitte eines Kabels. Das heißt, wir haben da so ein paar Meter Kabel zerstört. Und um die zu ersetzen, müssen wir natürlich diese paar Meter Kabel ersetzen und müssen dann von dem Ölkabel aufs VPE-Kabel übergehen und irgendwo das VPE-Kabel auch wieder anflicken. So, und das heißt, wir brauchen dann mindestens 10 Verbindungsmuffen, so nennt man die in der Hochspannungstechnik, die dann wieder herzustellen sind. Klingt trivial, kennen wir irgendwo, wenn am Haus, an der Hauseinspeisung da der Energieversorger kommt und sagt, hey, wir schließen jetzt mal kurz an, ratzfatz, aufmachen, zumachen, fertig. Hier sieht das allerdings anders aus. Also hier hat man schon eine komplexere Vorgehensweise. Da muss man einfach sagen, wir müssen erstmal den Schaden begutachten, was ist da passiert, und eine Strategie festlegen. Wie reparieren wir? Mit welchem Material? Wo sehen wir Verbindungen vor? Da muss man fragen, okay, haben wir Lieferanten dafür? Welche Dienstleister stehen zur Verfügung? Nebengewerke, Vorschriftenlage, Arbeitszeitgesetz, Verkehrslenkung, gegebenenfalls Beschaffungsvorgaben etc. Also das ist nicht so ganz trivial zu sagen, jetzt reparieren wir mal schnell. Das ist so das erste Ding. Das zweite ist, wenn wir die Dinger jetzt reparieren, wie groß wird der Platzbedarf sein? Und da muss man natürlich sehen, Platzbedarf und Randbedingungen bei solchen Hochspannungsmuffen, da müssen wir aufwendige Randbedingungen haben. Wir brauchen konstante Temperaturen deutlich über Null. Wir brauchen eine möglichst konstante Luftfeuchtigkeit. Der Arbeitsplatz, der muss fast klinisch sauber sein. Und wir müssen natürlich auch Platz haben. Das heißt, wenn wir irgendwo auf einer Kabelbrücke arbeiten, da haben wir viel Aufwand, um überhaupt erstmal die Möglichkeit herzustellen, so ein Ding reparieren zu können. Ja, und dann so eine normale Reparatur, ich nenne jetzt mal eine Zahl für eine Verbindungsmuffe, Ölkabel auf VPE-Kabel, die dauert so gut 30 bis 40 Stunden. Konstante Arbeit. So, das heißt also, wenn wir jetzt 5 Leitungen haben, könnten wir sagen, okay, dann arbeiten wir die hintereinander ab, dann sind wir bei 200 Stunden. Wir reden aber hier über 5 Tage, wo das repariert sein soll. Also muss die Reparatur parallel erfolgen. Das heißt also, auch im Platzbedarf brauchen wir deutlich mehr, als wenn wir nur sagen, so jetzt reparieren wir mal Stück für Stück.
Deutet das, was Sie da sagen, nicht darauf hin, dass wir es hier, also aus meiner Sicht jedenfalls, ich kann immer nur aus meiner Sicht als Durchschnittsbürger, der journalistisch arbeitet, sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass linksradikale Terroristen, die ja gerne Gesprächsrunden über Marx abhalten, solche Details wissen. Haben wir es also hier nicht tatsächlich mit einer anderen Tätergruppe zu tun?
Also ich sag mal, Sie finden immer Fachleute, die politisch eine andere Einstellung haben. Sie finden immer irgendwelche Tippgeber, die sagen, Mensch, wenn ich das zu machen hätte, würde ich das da und da machen. Sie finden ja auch Veröffentlichungen zu dem Thema Sicherheit in der Infrastruktur, kritische Infrastruktur, die Kritisergebnisse. Sie finden solche neuralgischen Stellen eigentlich überall. Und wenn Sie irgendwo, ich nehme mal Beispiel Tesla-Fabrik, da kommt eine riesige Freileitung an, von der Freileitung gehen 6 Kabel ab in Richtung Fabrik, dann wissen Sie genau, okay, wenn ich da was machen will, Freileitungsmast umsägen ist zähe Arbeit, dauert sehr lange, aber Kabel und Feuer, hurra, funktioniert. Also das ist eine ganz simple Vorgehensweise, wo ich sagen muss, da braucht man kein Insiderwissen zu. Da braucht man einfach nur jemand, der dann vielleicht noch genau weiß, womit setze ich das Ganze denn in Brand, um einen möglichst großen Schaden zu erzeugen. Da sind wir schon wieder so ein bisschen im Bereich Terrorismus.
Also haben Sie eigentlich in Ihrer Zeit bei RWE sich auf einen solchen Extremfall vorbereitet als Unternehmen? Wurde da beispielsweise Vorratshaltung für bestimmtes Spezialmaterial oder Ausrüstung für eine Einrichtung einer Baustelle, wurde das vorgehalten oder war das schlichtweg unvorstellbar, dass zu sowas kommt?
Also Sie gehen eigentlich beim Betrieb einer solchen Infrastruktur, gehen Sie davon aus, dass irgendwelche Schäden passieren, dass jemand mit einem Bagger in ein Kabel reinhaut, dass irgendwo ein Isolierfehler passiert, dass da ein Kabel hochgeht, wo Sie reparieren müssen. Das heißt, Sie haben da eigentlich das Zeug vor Ort liegen, was Sie für die normale Störungsbeseitigung brauchen. Und gerade bei solchen komplexen Verbindungsstellen, so komplexe Endverschlüsse, haben Sie auch ein Material, was ja auch einer gewissen Alterung unterliegt. Das heißt, wenn das nach 2 Jahren abgelaufen ist, müssen Sie es neu beschaffen. Und deswegen schauen Sie auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen, dass Sie eben nicht für so einen Fall alles vorhalten. Wir hatten vor Jahren mal im Tagebau Hambach einen Brandanschlag auf eine Kabeltrasse, wo quasi, ich sag mal, gut 40 Leitungen, 30 kV lang gingen, die den Tagebau versorgten von der Schaltanlage aus. Da hatten unsere Klimafreunde dann auch gekonnt Feuer gesetzt. Das heißt, das waren dann Größenordnung 80, 90 Muffen, die zu setzen waren, also Verbindungsstücke. Da hat man den ganzen deutschen Markt abgeklappert, sogar noch Messestände auf der Hannover Messe, die parallel stattfand, geplündert, um genügend Muffen zu haben, um dann innerhalb weniger Tage wieder die Infrastruktur ans Laufen zu bekommen. Also das ist schon nichts Triviales und da muss man natürlich sehen, dieses Reparaturmaterial ist kein Standard, ist sehr stark vom Kabeltyp abhängig und über die Jahrzehnte haben sich natürlich verschiedenste Kabeltypen entwickelt, verschiedenste Spannungsebenen. Das heißt also, das ist dann auch Spezialbeschaffung.
Apropos Spezial, Herr Stock, kann das jeder Spezialist, also jeder Ingenieur, oder brauchen Sie da eben auch tatsächlich Fachkräfte, die heiß gehandelt werden, sage ich mal so?
Also ich sag mal, bei dieser Menge an verschiedenen Leitungen, an verschiedenen Verbindungsarten, haben Sie da Leute, die sehr, sehr gut geschult sind, sehr gute Handwerker, die auch handwerklich sehr gut geschult sind. Kommt ein neuer Muffentyp raus, kommt ein neuer Kabeltyp raus, gibt es dann auch wieder Schulungen für die Leute. Da muss man natürlich sehen, die Kabelhersteller, die Leitungshersteller, die am Markt sind, versuchen natürlich immer in der Entwicklung weiterzugehen und bieten natürlich dann immer das Gesamtkonzept an. Also nicht nur, wir liefern dir ein Kabel, sondern auch die ganze Endverschlusstechnik, die Verbindungstechnik, einschließlich der Schulungen, einschließlich auch eines Services. Das heißt also, wenn ich als kleiner Netzbetreiber eben nicht für all die Kabel, die ich im Betrieb habe, in meinem Netz, die entsprechenden Ersatzteile und Reparaturtechniker vorhalten will, dann habe ich natürlich den Zugriff auf diese Firmen, die mich dann sehr kompetent unterstützen.
Die Frage, die viele hier beschäftigt, ist sowas wie Redundanz oder Resilienz der Infrastruktur. Ist das, dass da die Blinden von der Farbe reden oder ist das tatsächlich etwas, wo man zumindest einen Großschaden, wie der jetzt entstanden ist, ein bisschen minimieren könnte im Ernstfall?
Resilienz ist ja eigentlich, wenn wir uns den Begriff mal anschauen, die Widerstandsfähigkeit eines Individuums, um sich eben im Leben, in kritischen Lebensereignissen erfolgreich zu entwickeln, hat mit Infrastrukturthemen nichts zu tun. In Infrastrukturthemen reden wir in der Regel über Redundanz, über Fehlersicherheit. Und im Bereich des Netzbetriebes ist das Thema Redundanz gerade bei Hochspannungsnetzen, bei den Übertragungsnetzen und Verteilnetzen ein Thema, wo man sagt, okay, wenn ich einen Fehler habe in so einem Netz, wo irgendwo ein Kabel einen Defekt hat oder ein Übergangsmuffe kaputt ist, dann möchte ich natürlich nicht stundenlang oder tagelang dieses Netz außer Betrieb setzen. Das heißt, dann schalte ich auf eine andere Leitung um. Die Last wird von einer anderen Leitung übernommen. Die eine Leitung kann ich dann in Ruhe reparieren, ohne dass der Kunde groß Spannungsversorgungsprobleme bekommt. Das ist eine Redundanz, die eigentlich überall vorgesehen ist. Die war sicherlich auch bei dieser Kabelbrücke vorgesehen. Nur das sind Dinge, die sind in einer Zeit entstanden, ähnlich wie die Versorgung der Tesla-Fabrik, wo man sagt, okay, da kommen dann 2x3 Kabel in Richtung Fabrik. Auch da steckt Redundanz hinter. Aber da betrachtet man eigentlich nur die Redundanz im Fehlerfall. Da betrachtet man nicht den terroristischen Anschlag, der so eine komplette Kabelbrücke in Brand setzt, der einen kompletten Kabelweg in Brand setzt. Würden wir eine echte Redundanz realisieren wollen, dann würde das natürlich heißen, wir bauen parallele Leitungswege über andere Wege auf, über andere Orte auf. Und dann reden wir natürlich über erhebliche Investitionen, was wir erfahrungsgemäß in den letzten Jahrzehnten Infrastrukturbetrieb noch nicht nötig hatten. Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Wie gehen wir denn jetzt mit solchen Bedrohungen, mit solchen Anschlägen um? Und ich glaube, wenn man dann abwägt zwischen Investitionen in eine real redundante Infrastruktur oder in einen besseren Schutz dieser Infrastruktur und eine konsequentere Ermittlung der Täter, glaube ich, sind wir sowohl was den zeitlichen als auch den investiven Aufwand angeht, deutlich schneller und besser. Da ist aber dann wieder die Politik gefragt. Anstatt sich zu fragen, ja, wie schaffen wir jetzt Resilienz, was immer das sein mag, oder die dann sagt, okay, wir kennen unsere kritischen Stellen. Ich sage mal, Kritis ist ja ein Projekt, was die letzten Jahre gelaufen ist. Wir wissen, wo unsere Schwachstellen sind. Und da muss man konsequent sagen, okay, wie schütze ich jetzt solche Stellen? Da muss man natürlich was reinstecken und da kann man sich jetzt nicht zurückziehen und sagen, lieber Netzbetreiber, dann mach du mal. Da muss man sich fragen, was wollen wir uns in Zukunft leisten, ne?
Ist Ihnen bekannt oder haben Sie da einen Überblick, wie andere Länder mit einer solchen Gefahrenlage umgehen? Sind wir da ein armer Einzelfall, wie wir da jetzt bisher drauf reagiert haben? Oder müssen wir sagen, wir sind auch nicht klüger oder dümmer als andere Staaten?
Das finden Sie überall. Also ich glaube, gerade was die Infrastruktur angeht, was die Entwicklung der Elektrotechnik angeht, haben wir, ich sag mal, Länder, wenn sie in die USA gucken, wenn sie irgendwo in den globalen Süden gucken, da ist fast täglich Holland in Not. Schauen wir nach Europa. Ja, die Fälle haben sie überall. Keine Infrastruktur ist so gebaut, dass sie fehlersicher agiert. Und kein Land der Welt ist gegen solche Anschläge gewappnet. Da wird es immer wieder solche Fälle geben, wenn wir es nicht schaffen, solche Anschläge künftig zu vermeiden.
Das entbindet uns ja nicht, wie Sie schon richtig feststellten, dass wir es wenigstens versuchen, so weit wie möglich Vorkehrungen zu treffen, dass es uns nicht ganz so hart trifft.
Definitiv.
Der Brandanschlag auf einen Teil der Berliner Stromversorgung hat neben lästigen Dingen wie tagelangen Stromausfall in Privathaushalten auch zu technischen Folgeproblemen geführt, über die sich die allermeisten naturgemäß keine weiteren Gedanken machen, über diese weitergehenden Risiken, die sich aus dem Totalausfall der Stromversorgung in den südwestlichen Stadtbezirken von Berlin ergeben haben, sprachen wir mit dem Diplom-Ingenieur Wilhelm Stock, ehemaliger Mitarbeiter des Stromkonzerns RWE. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stock.
Sehr gerne.